HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Kaum eine Stimme dürfte unseren Hörern vertrauter sein als diese. Er hat den gesamten Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil gelesen, über 63 Stunden und, ja, 7 Monate Programm für HR2 Kultur. Dabei ist er selbst ein Mann mit vielen Eigenschaften. Zu Gast im Doppelkopf ist heute Wolfram Berger, Gastgeber Rutard Stäblein. Herr Berger, Sie sind klassisch ausgebildeter Schauspieler, aber auch Kabarettist, Sänger, Performer, Hörspieler, Regisseur. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Naja, es ist so, erstens einmal muss man lang genug leben dafür. Man kann es ja nicht auf einmal machen, aber es gibt manche Sachen, die ergeben sich einfach aus dem anderen. Und zwar war das bei mir schon in Jugendjahren oder in Kindheitsjahren fast, dass ich über die ersten Verliebtheiten zu einer Spielgruppe gestoßen bin, wo ich meinen Bruder immer abgeholt habe, und dort war ein sehr nettes Mädchen, und über dieses Mädchen bin ich zum Theaterspielen gekommen, habe dann Laientheater gemacht während dem Gymnasium und Kabarett gespielt, und dann war ich eigentlich offen für alles und bin irgendwie in diesen Beruf hineingeschlittert und habe gemerkt, dass ich sehr gerne spiele, dass mir aber alle Zuschreibungen, was man da in diesem Beruf machen sollte, zu wenig waren. Und so hat eins das andere dann ergeben.
Wir wollen natürlich am Anfang über das sprechen, was unseren Hörern am vertrautesten ist. Das ist genau Musils Mann ohne Eigenschaften. Was war für Sie die Herausforderung? Ich würde mal sagen, nicht unbedingt mal die Länge. Es war natürlich eine sehr lange Produktion. Und ich habe gesagt, der gesamte Musil ist es ja auch nicht. Das ist ja immer noch Fragment geblieben, aber es ist kein fragmentarischer Stil. Was war für Sie, vielleicht bin ich da schon beim Stichwort, die Herausforderung?
Naja, die Herausforderung hat sich dann im Nachhinein als Glücksfall für mich erwiesen, weil ich da an mir selber beobachten durfte oder erleben durfte, was ich alles kann. Es klingt so blöd, aber ich bin wirklich während dem Lesen oft auf Sachen draufgekommen, wo ich so dankbar war, dass ich das lesen durfte oder musste, weil man, der Roman hatte auch seine Längen, wie manche Menschen schon bemerkt haben werden. Und über diese Längen musst du natürlich als Leser oder als Sprecher hinwegkommen. Und ich habe mir vorgenommen gehabt, ich möchte kein Wort sagen, das ich nicht wirklich sagen will. Und ich möchte jedem Wort das mitgeben, was ich mitteilen möchte. Und dadurch haben sich auch die Zeitspannen ergeben, wie lang ich lesen kann. Es hat sich dann bei mir so herausgestellt, dass ich immer nach 3 Stunden intensivsten Lesen irgendwie hat der Kopf zu rauchen begonnen, und dann musste ich aufhören. Dann hat es gelesen, und das wollte ich einfach nicht. Ich bin aber über diesen Marathon da auf Sachen draufgekommen, die mich so gefreut haben und die mir jetzt bei anderen Gelegenheiten sehr dienlich sind, nämlich, dass ich, was weiß ich, ganze Kapitel einfärben kann über einen Titel. Also, dass ein Kapitel, das Clarisse heißt, ja, dass das eine andere Grundfarbe hat als Mosbrucker oder als der General. Und das ist mir dann gegeben, und da bin ich auch dankbar, dass ich das Talent scheinbar dafür habe, dass ich da nicht mehr muss alles ausrechnen, sondern intuitiv an die Sache rangehe, und ich spüre das dann einfach. Da gehört das gleiche Spiel, aber eine andere Temperatur, eine andere Helligkeit, eine andere Dunkelheit, eine andere Gefühlsbasis dazu haben.
Sie haben jetzt schon 3 Charaktere genannt, die unterschiedlicher gar nicht sein können. General Stumm von Bordwehr, Moosbrugger, der Mörder, und Clarisse, die ätherische Frau. Also ein Militär, ein ganz primitiver Mensch und eine hochgebildete Frau. Und Sie haben das geschafft, die eben ganz eigenartig jeweils zu akzentuieren, dass diese Persönlichkeiten, obwohl sie keine Frau sind, als Frau und als ätherische Frau herüberkommt.
Naja, Das ist auch ein Geheimnis unseres Berufes vielleicht, wo man nicht gut erklären kann, weil Intuition meines Erachtens eines der wichtigsten Sachen ist. Also du hast dann ein Handwerk zu lernen, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Du hast andere Motive, etwas zu tun, aber diese Intuition, die mir hilft, in verschiedenste Sachen reinzusteigen, ohne dass ich da jetzt einen riesen Aufwand an Proben, an Üben machen muss, sondern es ist eine Art von Türen aufmachen in mir selber und dann kann ich mich laufen lassen und dann mache ich Eishöhlenbegehungen, wo ich noch nie war und die mir aber trotzdem dann vertraut sind, weil ich ja gehen kann, weil ich schauen kann, weil ich riechen kann. Und das spielt dann alles zusammen und irgendwie kommt dann so ein Ding dann raus.
Aber was Ihre Erzählweise und Sprechweise charakterisiert in diesem Mammutwerk vom Mann ohne Eigenschaften, ist etwas, was mir besonders aufgefallen ist, dass Sie den Stil von Musil aufgenommen haben, der in Figuren erst langsam reinkommt und dann bei Dialogen sie wieder stark konfrontiert. Mhm. Und fällt mir fast was ein, was man sonst nur aus der klassischen Filmtechnik kennt. Sie beherrschen beides, dass sie fast wie ja einen Schnitt machen bei Dialogen und dann aber blenden, dass sie von einer Person in die andere blenden und nicht so gekünstelt dadurch wirken, dass das dann eben aufgesetzt wird.
Ja. Und da gibt es eben auch unzählige Schraffierungen und verschiedene Möglichkeiten. Manchmal gleitet es in etwas hinüber, manchmal ist eine Timingfrage auch, eine, wie setzt man etwas ein, und da kommt viel Erfahrung dazu natürlich auch. Aber es hat sich herausgestellt, dass das meine Lieblingsart ist, zu spielen überhaupt. Und es gibt ja Kollegen oder Schauspieler, die sehr viel über Requisiten machen, über Verkleiden, über Umziehen, was ja auch eine Grundmotivation der Schauspielerei ist. Und bei mir ist es, glaube ich, eher ein Häuten, ein Aufmachen, ein in mir entdecken, was da alles sind. Sie haben vorher gesagt, ich bin keine Frau, das ist offensichtlich. Aber ich entdecke in mir Frauen oder, wie sagt man das?
Weibliche Qualitäten.
Zum Beispiel, ja. Aber sagen wir mal innerliche oder Haltungen, die ich jetzt natürlich auch nur vom Anschauen, vom Hörensagen, vom Zuhören, vom Achtsamsein kenne. Aber da mich dann hineinzufühlen, und das macht mir unglaublich Freude auch, weil mir das den Menschen auch näher bringt in allen Facetten, die es gibt. Ich meine, es gibt so viel verschiedene Frauen, es gibt so viel verschiedene Männer, und da immer sich so einen ganz speziellen Weg zu suchen über den Autor, wenn man den ein bisschen kennt, andere Farbe reinzubringen, als wenn ein ganz anderer Autor die gleiche Frau beschreibt oder umgekehrt, ein Autor verschiedene. Und das ist dann eine absolut spannende Geschichte.
Und das Ergebnis war dann dieses Hörbuch, unsere Lesung von HR2 Kultur, Der Mann ohne Eigenschaften. Damals titelte Theater Heute ein begnadeter Salonerzähler. Könnte man erstmal fast denken, Salonerzähler, das klingt fast ein bisschen salopp. Und dann aber höchste Konzentration und große Gelassenheit. Das Ergebnis eine wunderbare Eleganz. Damals Theater Heute, die maßgebliche Zeitschrift für Theaterleute. Die Wiener Moderne hat Sie in weiterem Programm immer wieder beschäftigt. Sie machen ja auch Kabarett und auch ja als Regisseur Ihrer selbst stellen Sie Programme von Wien über Wien vor, zum Beispiel Wiener Kaffeehausliteratur. Was reizt Sie daran? Was ist das, was Sie an Wien als geborener Grazer reizt?
Der Vorteil ist schon einmal, dass ich Grazer bin. Also ich kann Wien etwas von schräg oben oder unten betrachten. Dadurch sehe ich vielleicht andere Konturen als jetzt der Einheimische selber, der im Melting Pot drinnen rudert. Ich bin ja auch zum Großteil in der Schweiz zu Hause. Und auch diese Verbindung Schweiz, Österreich, Wien, Graz. Ich bin sehr gerne in Italien gewesen oder immer noch. Und Kroatien. Also für mich ist das so eine Bereicherung. Und jetzt speziell Wien, da habe ich gemerkt, das kann eine sehr laute, theatralische, jetzt mein Ohr, da bin ich, Haltung sein. Das hat aber auch unglaublich fein nuancierte und unglaublich zarte und zärtliche Aspekte. Und da ist mir eben so diese Wiener Kaffeehausliteratur ein wunderbares Beispiel, allen voran Alfred Polgar, der Beschreibungen hat und Formulierungen findet für Zustände oder für Musik, was man normalerweise gar nicht sagen kann. Aber der kann da Vergleiche und Bilder finden, die sind einfach zum Niederknien. Oder Peter Altenberg oder Karl Kraus oder Anton Kuh, jeder in einer anderen Facette, die einfach für mich faszinierend ist. Und ich bin ja kein großer Anhänger von Mega-Events. Also ich habe ja lieber das Kleine, wo ich mich mehr zu Hause fühlen kann als bei Olympiaeröffnungen oder in sowas. Mhm. Also bei so kleinen Werken, wie jetzt der Polgar geschrieben hat oder der Altenberg, da kann ich mich so wohlfühlen und zu Hause fühlen und da kann ich an einer Seite ganz lang mich.
Gerade Peter Altenberg, der ja auch dieses fein nervige, nervöse, impressionistische hat, aber dann auch äußerst witzig sein kann, oder?
Ja, absolut. Also wenn der beschreibt, dass er eine Maus in seinem Hotelzimmer hat, das ist einfach köstlich, wie er dann überlegt, ob er jetzt die Leute brüskieren soll, indem er ihnen beweist, dass da wirklich eine Maus in seinem Zimmer ist, wo keine hingehört, oder ob er sich überlegt, dass er viel besser rauskommt, dass das fürs ganze Leben eigentlich besser ist, wenn er nicht auf etwas besteht und sagt, ich bin gescheiter gewesen als ihr, sondern Freunde, so weh hat mir die Maus jetzt auch nicht getan. Ihr haltet mich für einen Deppen, aber wir haben uns schön auf dieser Welt.
Und das ist vielleicht diese Wiener Nonchalance?
Ja, ich weiß nicht, ob es woanders auch gibt vielleicht.
Dennoch gibt es ja auch eine Wiener Bosheit oder eine Wiener Gekränktheit. Robert Musil sagte mal, als es darum ging, aus Europa zu exilieren, aus Europa noch wegzukommen, und dann war Stefan Zweig in Mexiko und dann sagte Robert Musil, ja, nach Südamerika kann ich nicht, da ist ja schon der Stefan Zweig. Also es gibt auch eine ganz harte Gegnerschaft in Wien, auch zwischen Karl Kraus, diesen bissigen Satiriker, und diesen jungen Wienern zwischen zwei Kaffeehäusern, Café Greensteidl und Café Zentral. Das sind ja Feindschaften.
Ja, das gibt's natürlich. Und das ist auch etwas, warum ich ganz gern immer wieder nach Basel flüchte. Weil ich bin nicht so ein großer Kämpfer in der Beziehung. Nein, aber es ist auch lustig, es ist interessant, es ist eine Herausforderung zum Nachdenken, wenn sich die da beschimpft haben. Das war ja nicht, waren ja keine Deppen beide, sondern jeder hatte ja irgendetwas zu sagen. Also Anton Kuh und Karl Kraus, die hatten ja wirklich was zu sagen und haben sich trotzdem bis aufs Messer bekämpft. Ich bin selbst noch nicht drauf gekommen, was jetzt das genau war. Aber vielleicht sind es Eitelkeiten, vielleicht sind es ganz simple Eigenschaften, die einen dazu führen. Also das hat mich erstaunt, wo ich in den 90er Jahren nach Wien gezogen bin. Dann habe ich mir gedacht, wieso geht der mit dem nicht gemeinsam auf die Bühne? Zwei anerkannte Autoren, ja, die sind zerstritten schon seit 20 Jahren. Das sind hochintelligente Menschen, da habe ich mir gesagt, sind die deppert, was ist, warum? Aber gut, das gibt's. Da gehe ich nicht auf, wenn der jetzt aufgeht, nachher oder vorher. Nachher gehe ich schon gar nicht, also lassen wir es gleich bleiben.
Was für Sie jetzt und für unsere Hörer auch anregend ist, sein sollte, könnte, ist Ihre Musikauswahl. Die erste hat mit der Wiener Atmosphäre zu tun.
Ja, das stammt von den Neuen Wiener Konzertschrammeln und das ist eine Gruppierung, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, die alte Schrammelmusik zu erneuern quasi und aufzufrischen und nicht in einem weinseligen Zustand zu behalten, sondern eher, ob jetzt jazzige oder einfach nur junge, erfrischende Arrangements zu verleihen. Und mit denen habe ich auch schon ein paar Programme gemacht und das macht unglaublichen Spaß, wenn man eine Musik, die ich sonst nur eigentlich nach zwei Vierteln einigermaßen ertragen kann, dass die plötzlich eine wunderbare Stimmung machen.
Und wir hören Jovanu Jawanka.
Aus Mazedonien. Das ist übrigens eine CD, die die gemacht haben, die heißt Kronjuwelen und die ist eine Sammlung aus diversen Musikstücken aus den alten Kronländern.
Aus den alten Kronländern von Österreich-Ungarn. Sie hören die neuen Wiener Konzertschrammeln Jovano Jovanke auf Wunsch von Wolfram Berger in HR2 Kultur im Doppelkopf. Das waren die neuen Wiener Konzertschrammeln mit ihren Kronjuwelen, mit dem Titel Jovano Jovanke auf Wunsch von Wolfram Berger im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Wir hatten schon angedeutet, Sie haben schon angedeutet, wie Ihr Lebensweg waren, die frühen Inspirationen durch eine Jugend- oder Kindheitsliebe schon, dann hin zum Theater und das war ja doch auch ziemlich beachtlich, was Sie da hingelegt haben. Diese Karriere, immerhin, ja, vielleicht erzählen Sie es selber, Wolfram Berger.
Also, es hat ziemlich schnell funktioniert. Also, ich habe mich auf der Bühne gleich sehr zu Hause gefühlt und das haben scheinbar die Leute auch gemerkt. Ich habe in Graz begonnen und war beteiligt an der österreichischen Erstaufführung vom Kasper vom Handke. Da habe ich den Kasper gespielt. Das war so mein erster, wie sagt man, Durchbruch nach oben oder wie. Und dann war ich beteiligt an der Uraufführung von Zur schönen Aussicht vom Horvath. Die war, glaube ich, 69. Bis dahin wurde das Stück nie gespielt. Und habe mir so meine ersten Profisporen dort verdient in Graz. Und dann kam ich zum Dückelin nach Basel und war dort mit vielen Horvath-Stücken, mit Schnitzler, aber auch Shakespeare oder, wo mich die Leute heute noch ansprechen drauf, Eisenwichser von Heinrich Henkel, eines der ersten Arbeiterstücke in den 70er Jahren. Das war dann eine sehr lebendige Theaterzeit. Ja.
Und dann sind Sie ans Staatstheater Stuttgart mit Klaus Peymann gekommen, mit dem Sie dann auch nach Bochum gegangen sind, aber...
Ja. Naja, ich war schon von Anfang an, war meine Tendenz immer, ich spiele so gern, aber ich bin nicht so ein Theatertier. Also ich habe immer Angst gehabt, wenn die jetzt gesagt haben, sondern ich war immer etwas neidisch, wenn die Dramaturgen gesagt haben, jetzt haben wir bei Horst auf der Hütte das neue Stück besprochen und wir waren im zweiten Untergeschoss und haben probiert. Und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht mein Leben lang machen, nur im Sommer ein paar Wochen frei und sonst immer im zweiten Untergeschoss im Probenraum. Und da haben wir vorgenommen, ich möchte gerne meinen Beruf irgendwie anders erleben noch. Und das habe ich ja mal angefangen, indem ich vom Theater weg bin und bei der Alpensaga mitgespielt habe. In Österreich so ein Sechsteiler von Peter Turini und Willi Päfni. Damals war das wirklich ein wunderbares Erlebnis, diese Alpensaga zu drehen, weil wir waren da wirklich Freunde untereinander, miteinander. Und mit den besten Schauspielern, ein toller Text, schöner Film. Und dann habe ich aber doch gemerkt, mir fehlt eine Heimat, Ensemble und so. Und dann bin ich eben zum Peymann nach Stuttgart und ein Jahr noch nach Bochum. Und dort habe ich dann festgestellt, ich muss selbstständig meine Sachen machen. Und von dort weg habe ich mich dann auf Freiersfüßen in die Wildbahn geworfen.
Möglicherweise war es auch gelegentlich ein Büßen, dass Sie gedacht haben, oh je, jetzt hätte ich eigentlich die Karriere leicht fortsetzen können, immerhin unter dieser Regie von Klaus Peymann, einem der wichtigsten Theaterregisseure überhaupt des 20. Jahrhunderts. Und sowas dann aufzugeben, alle Achtung.
Ja, es war eigenartig. Viele haben auch gesagt, bist du deppert? Und die haben immer gesagt, ich kann nicht anders. Ich habe das schon geschätzt, was dort gemacht wurde. Es war nicht so, dass ich das blöd fand. Aber irgendwie, es hat mich so getrieben. Ich habe dann einige große Angebote und ich habe mich dauernd immer gesehen, mit meinem kleinen Fiat über die Hügel von der Schweiz oder Österreich zu fahren und in einem kleinen Dorf Karl Valentin zu spielen. Übrigens, Karl Valentin ist auch so ein Stichwort, den spiele ich schon ein Solo seit über 40 Jahren. Und es funktioniert immer besser, das wird immer schöner, das ist unglaublich.
Ja. Sagen Sie eigentlich Valentin oder Valentin?
Ja, es kommt darauf an, wenn ich Valentin meine, dann sage ich Valentin. Und wenn ich den Valentinstag meine, sage ich Valentin.
Und zur Vase sagen Sie Vase?
Nein, zum Vater sage ich Vater.
Das war jetzt ein typischer Valentin-Valentin-Witz aus dessen Feder, gesprochen von Wolfram Berger im Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Berger, Sie hatten auch große Chancen weiterhin. Sie haben ja zum Beispiel Kottan ermittelt, in diesem Film auch mitgespielt, ein österreichischer Klassiker, schlechthin, sehr viele Filme gemacht, also waren Chancen. Aber was Ihr ganz eigenes ist, ist diese ja Performer-Tätigkeit, alles aus einer Hand oder manchmal mit Ihrem Bruder. Was ist das, was Sie daran reizt, dass Sie ja da auch tingeln müssen?
Ja, ja. Also tingeln finde ich sowieso viel lustiger als nicht tingeln. Also, naja, wenn ich Sachen machen darf, und in den letzten Jahren mache ich eigentlich nur sowas fast, also außer es kommen ein paar nette Filmchen daher. Aber im Grunde genommen, du kannst dir die Texte aussuchen, du kannst auch eigene dazuschummeln. Ich kann mit den besten Musikern, die ich kenne, arbeiten. Und das hat sich in den letzten Jahren als überhaupt mein großes Glück erwiesen, dass ich singe sehr gern und habe wirklich mit klassischen Musikern, mit Jazzmusikern, mit Wiener Musikern, wie da eben die Konzertschrammeln. Ich habe da so ein Betätigungsfeld gefunden, das ist unendlich eigentlich. Also ich muss mich richtig einbremsen, dass ich da noch einigermaßen gesund durch das Jahr komme. Und ja, ich mache manchmal Sachen einmal und dann liegt es 2-3 Jahre und dann taucht es wieder dort auf und dann macht man plötzlich eine ganze Reihe davon.
Und ein gewaltiges Spektrum, eine Vielfalt, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Vielleicht kann man sie hören, sie imitieren oder ja spielen nach oder finden dabei auch ihren eigenen Ton. Tom Waits genauso gut wie irgendwelche Volkslieder, habe ich gehört, wie irgendwelche ganz komischen Volkslieder.
Alles Mögliche. Also ich weiß nicht, ich gehe nach meinem Gefühl. Also es gibt... Sie wollen jetzt mein korsisches Wiegenlied. Okay.
Sie haben mich erkannt.
Ja, pass auf. Ja, okay. Baba doje drobatisnju, ombre dvodi di skaj, zjetno voj. Vapja to riješ, ač na pitnju, brudno vođeš tako tis, zjetno voj. Bredu dvoji časti tatju, Badia Tersi, skjat ma boj. Zweite Strophe. Brata to jest na godisna, mam brdate disni und so weiter. Das war ein korsisches Wiegenlied. Ich kann leider nicht korsisch, deswegen habe ich es auf kaukasisch gesungen. Ich kann auch nicht sehr gut kaukasisch, aber die meisten von Ihnen auch nicht.
Also ich habe es verstanden, worum es geht, ja. Eindeutig.
Ich habe das einmal gesungen und da hat ein Freund von mir, ein Russe, zugehört, ein Geiger, und der hat mir nachher gesagt, ich habe die immer fast verstanden. Und ich habe die...
Also vielleicht sind manche unserer Zuhörer das Russisch, Kaukasisch, Mazedonisch, Korsisch,
ja,
diese Sprachen mächtig. Dann bitten wir um Zuschriften für die Übersetzungsmöglichkeiten. HR2 Kultur wird Ihre Empfehlungen gerne aufnehmen. Das war auch wieder ein Beispiel für die Vielfältigkeit, für dieses Multitalent Wolfram Berger, diese staunenswerten Gesangseinlagen, die reibeisig und doch so gefühlsvoll krächzen oder schmachten.
Das ist ja unheimlich, was Sie da alles erzählen.
Ja, ich zitiere nur die Presse.
Ja,
ich zitiere nur die Presse.
Ja, meine Mutter wird sich freuen.
Wir sind jetzt bei diesem einen Teil auch wiederum nur von Ihnen geblieben, nämlich diese ja slapstickartigen Kabarettstücke des Performers Wolfram Berger, der mit solchen Programmen tingelt, die eben von Tom Waits bis Karl Valentin bis hin eben zu Wiener Kaffeehausliteratur reicht. Aber ein anderes Steckenpferd oder auch eine andere Verdienstmöglichkeit und auch Möglichkeit, sich zu beweisen, ist Hörbuch und Hörspiel und eben Radioproduktionen. Wir hatten das große Vergnügen, mit Ihnen eben den Mann ohne Eigenschaften aufzunehmen. Aber es gibt andere Sender, die mit Ihnen, der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat sehr viele Produktionen auch mit Ihnen gemacht. Wir haben auch gemeinsame große Projekte gemacht. Vielleicht erinnern sich manche Zuhörerinnen oder Zuhörer an den Atem von Thomas Bernhard. Was reizt Sie überhaupt an dem Umgang mit dem Mikrofon? Vielleicht kann ich mal erzählen, dass wir, wenn wir manchmal Schauspieler nehmen, die auf der Bühne waren, ganz große Schwierigkeiten haben mit dem Studio. Was ist für Sie der Reiz des Studios?
Ich muss sagen, dass Radio machen und Mikrofon sprechen zu meinen Lieblingstätigkeiten gehört. Da ist eine Intimität möglich, wo ich bis in die feinste Faser meiner Stimme meine Stimmung zeigen kann. Und es hat mich von Anfang an schon fasziniert. Also ich kann mich nur erinnern, der erste Moment, wo ich meine Stimme über Magnetophon gehört habe, das war dermaßen unheimlich und unglaublich. Wir haben einen Lachkrampf gekriegt, endlos, mein Bruder und ich. Und dann hat sich das aber sehr schnell gewandelt in eine Liebeserklärung an das Mikrofon. Also ich liebe das. Also das ist jetzt schwer zu erzählen.
Ja, vielleicht, wenn wir über bestimmte Produktionen sprechen, vielleicht wird es dann Ihnen selbst und uns als Zuhörer klarer, bewusster. Das ist ja eine immense Latte an Hörbüchern, an Produktionen, die Sie vorzuweisen haben. Das geht von Verdi, Roman der Oper, Thomas Bernhard hatten wir schon genannt, der Atem. Vielleicht sprechen wir über eins, Bohumil Hrabal, ich habe den englischen König bedient. Was ist da das Reizvolle, was dann doch einen Unterschied ausmacht zwischen einem Roman, den jeder für sich liest, und dem Interpreten?
Beim Bohumil Hrabal kommt ja auch dazu, dass das einer meiner Lieblingsautoren ist. Ein unglaublicher Erzähler, der den schönen Satz einmal geschrieben hat: Mein Fräulein, das Leben ist schön, zum Verrücktwerden schön. Nicht, dass es so wäre, aber ich sehe es so. Beim Hrabal kann ich einfach so die ganzen Gemeinheiten, die ganzen Lustigkeit, die ganzen poetischen Geschichten, das ist voll davon und da kann ich baden darin. Also in dem Roman Der englische König, da gibt es ja unglaubliche Bilder, unglaubliche Stimmen, unglaubliche Stimmungen, viele lustige Personen, die da vorkommen. Also es macht, also mein Mikrofon macht einfach Freude.
Ja, aber Sie haben auch da beides vermischt bei bestimmten Buchproduktionen. Und einen Titel, vielleicht könnten wir über den auch ein bisschen reden, Wölflisches Gejantel einer bayerischen Schwittersmutter. Da steckt ja schon viel im Titel.
Ja, und zwar sehr verräterisch, weil es ist eine Viererbox und das ist eins meiner Lieblingsbabys. Das sind vier Programme von Kurt Schwitters, Ernst Jandl, Adolf Wölfli und Konrad Beyer. Und das sind vier Sprachgalaxenbauer, sage ich mal, wo jeder so seine eigene Sprachwelt entwickelt hat. Und das Ganze habe ich gemacht als Programme mit verschiedenen Musikern, mit Wolfgang Puschnick, Saxophon und Flöte, Uli Scherer, Klavier, und John Sass, Tuba. Und ja, das waren die drei. Und habe da vier CDs gemacht und das sind absolut meine Lieblinge, weil das so vier ganz verschiedene Welten sind. Und da kommt das Ganze zum Tragen, das Spiel, was wir schon jetzt angesprochen haben, das mit dem Verschmelzen von Text und Musik, mit, also vor allem beim Jandl merkt man das ganz stark, auch wo der Jandl selber schon fast jazzig schreibt.
Mhm. Und, ja. Und auch vorträgt.
Ja. Und ich habe quasi dürfen die Nachfolge vom Jandl antreten, wo er gestorben ist, war noch ein Konzert offen. Und da hat mich der Duschny gefragt, ob ich das übernehmen würde bei den Bregenzer Festspielen. Das habe ich dann gemacht und das Programm spielen wir jetzt seit 15 Jahren.
Und Wölfli, ist das der Spitzname von Wolfram?
Nein, das ist der Adolf Wölfli. Das war einer der ersten oder der erste Art Brüt, Maler, Dichter, Musiker.
Verrückter.
Ja, ein Schizophrener, der in der Verwahrung 30 Jahre lang seine Werke produziert hat in einem ungeheuren Ausmaß. Also er hat, ich habe da eben Texte ausgesucht aus 25.000 Seiten mit Zufallsprinzip, mit Zeigefinger hindeuten. Und das habe ich gepaart mit John Sass, mit der Tuba. Da konnte ich auch wieder meinen Spieltrieb, meinen Sprechspieltrieb ausleben. Es sind immer erfundene Welten, eine zweite Welt, die er sich da erfindet, aber auch eine zweite verschobene Sprache und das ist absolut interessant. Aha.
Und Art Brüt, das Museum ist ja in Lausanne, ist ja auch ein Prinzip, was vielleicht Ihrer Technik entspricht. Das ist eben nicht akademisch, das klassische Theater wird verlassen und ist was Selbstgebasteltes.
Ja, also das ist, ich habe immer gesagt, das ist einfach schön, wenn man seinen eigenen Laden hat. Und deswegen bin ich auch ein starker Helfer, den kleinen Emma-Läden, dass die nicht ganz verschwinden. Nein, es ist einfach was Schönes irgendwie, so seine eigenen Dinger zu basteln. Und so habe ich auch zum Regieführen angefangen. Nicht um unbedingt da große Visionen zu verwirklichen, sondern eine Atmosphäre herzustellen, wie ich gerne arbeite und lebe. Und das ist mir fast das Wichtigste. Ja.
Manche verachten das, sagen dann Bauchladen. Das ist ja ein Typ, der hat ja nur einen Bauchladen.
Ja. Naja, die sollen dann einmal ihr Leben lang am Fließband stehen, dann werden sie schon sehen, wie schön ein Bauchladen ist.
Ja.
Ja, naja, wenn jetzt nur Leute mit Bauchläden herumlaufen würden, würde ich sagen, na, ich möchte mir jetzt was anderes suchen, das schon. Also so.
Aber wenn aus dem Bauchladen dann die Stimme von Wolfram Berger herauskommt mit dieser Bandbreite, mit diesem Spielvermögen, dann freue ich mich über jeden Bauchladen. Ich habe das jetzt auch nur gesagt, um Sie etwas zu provozieren, aber ja. Wolfram Berger lässt sich nicht provozieren.
Ja, ich würde schon mich gerne lassen, aber ich habe es nicht verstanden, dann die Provokation.
Ja, also wenn Menschen, die eben so eine Karriere haben könnten, wie Sie zum Staatsschauspieler avancieren könnten. In Österreich ist das ja ein Status. Sie könnten ja heute, Sie könnten ja heute Burgschauspieler sein.
Kammerschauspieler auch. Nein, ich will ja das gar nicht, das soll ja jeder machen, wie er kann und mein Vermögen ist es gar nicht, ich fühle mich gar nicht wohl. Ja? Und das ist jetzt keine saure Traube oder irgend sowas, sondern das ist wirklich meine Entscheidung. Und natürlich, manchmal denke ich, ja, wieso hat der Udo Sammel jetzt einen Wohnwagen und ich nicht? Also, aber ja, da sage ich, bin ich selber schuld. Wenn ich anderes getan hätte, dann hätte ich vielleicht auch einen Wohnwagen, aber das ist halt dann nicht.
Und die Burg hat Sie nicht gereizt?
Nein. Nein, also ich fühle mich viel wohler, wenn ich meine Sachen machen kann, ohne dass mir wer reinredet. Ich habe eine sehr schöne Autoritätsphobie. Also schon seit immer. Da war ich ganz froh, wenn ich das los war.
Und so können Sie Ihr Leben ausleben und auch Ihre Eigenheiten pflegen und auch Ihre musikalischen Wünsche. Was ist Ihr nächster Wunsch?
Ja, ich habe da eine Sängerin, die mir in meiner Jugend dermaßen nahe gegangen ist und die ich einfach wieder mal singen hören möchte im öffentlichen Raum. Die Gabriela Ferri.
Mit
Dove sta Sasa.
Era la festa di San Gennaro, quando folla per la via, con Sasa, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di pignatari che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente. Niente a tutto che la gente sa fumare a Zazà.
Das war Dove sta Zaza von Gabriela Ferri auf Wunsch von Wolfram Berger im Doppelkopf von AR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Was reizt Sie an dieser Stimme von Gabriela Ferri?
Sie ist ja eine authentische Sängerin. Sie war eine unglückliche Sängerin, dann am Schluss hat sich dann, glaube ich, das Leben genommen. Aber sie war so echt und ein, ja, nichts Gekünsteltes, sondern einfach singen, die Luft rauslassen mit einem Ton. Und die Stimme ist einfach, fasziniert mich einfach, diese raue, wunderbare Stimme.
Mich fasziniert die Stimme von Wolfram Berger, die auch was Reibeisenartiges hat, auch was Raues, aber für mich sehr authentisch. Und es ist natürlich auch klar, ihre Herkunft aus dem österreichischen Sprachraum, der sie natürlich prädestiniert für Rollen wie den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil oder eben auch Josef Roth oder auch Arthur Schnitzler. Mhm. Also das ist das, was vielleicht bleibt dann bei Ihnen?
Naja, das ist mir natürlich sehr nahe. Also Josef Roth liebe ich auch sehr. Ich habe da auch ein Hörbuch gemacht, Die Beichte eines Mörders. Schnitzler, wunderbarer Autor, habe Götz Gott bei Ihnen im HR zwei sehr schöne Geschichten von ihm lesen dürfen. Ja, natürlich ist dieser Sprachraum mir der nächste, aber ich habe eben auch gern andere Sprachen. Also ich habe ein Hörbuch gemacht, zum Beispiel Die Murmeljagd von Ulrich Becher, ein Roman von Ulrich Becher. Den hat der Dieter Hähner, ein Schweizer Informatiker, wieder aus der beginnenden Vergessenheit geholt und das Buch neu auflegen lassen. Und im Zuge dessen habe ich ein Hörbuch gemacht. Und da kommen zum Beispiel 20 verschiedene Sprachen vor, von Normalsprachen, Italienisch, Französisch, Englisch bis zu Dialekten verschiedenen. Und das hat mir auch rein artistisch unglaubliche Freude gemacht. Neben dem Erlebnis, wirklich ein ganz tolles Buch vorzulesen, das in dem 38er Jahr spielt und wirklich man riecht die Zeit, man riecht die Angst, man riecht das Ganze, was da an Furchtbarem dann gekommen ist.
Dann möchte ich damit zur Ausgangsfrage zurückkommen. Ihr Verhältnis zu Wien, was ist das? Also eben, oder überhaupt zur Wiener Vergangenheit auch?
Mein Verhältnis zu Wien ist, dass ich Grazer bin. Das ist einmal das Erste. Dass ich das Glück hatte, in Graz aufzuwachsen, während in Graz mehr los war als in Wien. Also in unserem Gebiet mit dem Forum Stadtpark, mit Dichterlesungen, mit Wolfi Bauer, Peter Handke, mit Jazz, mit Jazzakademie. Also es war unglaublich lebendig da. Wien war natürlich immer so der Wasserkopf von Österreich. Und natürlich hat sich alles immer nach Wien orientiert, dann später auch. Und wo ich dann von der Schweiz nach Österreich wieder gezogen bin, so halb, habe ich mir auch gedacht, am besten fast nach Wien. Also da kannst du am meisten machen und da läuft auch am meisten. Und das ist, also ich muss sagen, im Vergleich zu vor inzwischen 40 Jahren hat sich Wien ausgesprochen gemausert und das ist eine viel jüngere Stadt geworden, als es war. Es ist eine lebendigere Stadt. Sie sind immer noch ein bisschen hinten manchmal. Aber das hat auch wieder seine Vorteile, weil dann überholt man manche Sachen. So wie zum Beispiel in Graz in der Steiermark, das ist für mich eine der größten Qualitäten, die ich hier entdeckt habe. In meiner Jugend war das immer, habe ich gesagt, mein Gott, die sind so langsam und da geht nichts weiter. Und inzwischen hat sich das als Qualität herausgestellt. Die wurden natürlich vom Tourismus verschont, weil sie zu langsam waren und zu träge. Und jetzt haben sie aber plötzlich immer noch gutes Essen, immer noch sehr günstig, Ruhe, so. Ich hoffe, dass jetzt die nicht schneller werden plötzlich, aber hat sich wirklich herausgestellt, dass das eine Qualität sein kann, wenn man sich manchmal überholen lässt von neuen Sachen. Ja. Was aber jetzt nicht heißt, dass man sitzen bleiben soll. Ja.
Graz war ja die Pensionärsstadt in Kakanien im kaiserlich und königlichen Österreich-Ungarn. Und dann hatten Sie eben das Glück, in den 60er Jahren dort aufzuwachsen, als wirklich der Grazer Stadtpark und so diese ganzen experimentellen Sachen dort passiert sind. Aber das ist vielleicht auch das Interessante an Ihrem Leben, dass Sie ständig auch wechseln. Sie leben hauptsächlich in Wien, aber nicht nur.
Nein, ich muss sagen, ich lebe in Basel und in Wien pendelmäßig so. Ja. Hm. Und bin aber, eigentlich habe ich immer gedacht, ich möchte am Meer leben, in einer Großstadt, in einer Kleinstadt, auf dem Land, in den Bergen und in der Tiefebene. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt schwer, bis ich drauf gekommen bin, das habe ich ja eh, nur geht es ja nicht gleichzeitig. Und ich bin, wenn ich so nachdenke, fast jedes Jahr mal längere Zeit in der Sonne, immer wieder mal kurze Zeit auch im Winter, wenn es geht, in der Großstadt, Kleinstadt, am Land. Also darf ich mich eh glücklich schätzen, dass ich sowas haben darf. Und solange ich selbst da mitarbeiten kann, an dem das so ist, dann werde ich das auch tun. Und andere Leute sind ja eh leider Gottes gezwungen und können nicht so frei wählen. Und na, deswegen bin ich schon sehr dankbar.
Das ist eben der Vorteil, wenn man so einen Bauchladen hat, ja, wie Wolfram Berger, wo immer wieder was Neues rauskommt, wo immer wieder was Unerwartetes rauskommt. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch im Doppelkopf von HR2 Kultur und möchte Sie noch fragen, was Sie sich zum Abschluss wünschen, welche Musik Sie gerne hören oder dann eben auch einsetzen.
Mein Wunsch wäre jetzt, dass die nächsten Tage immer wieder Musik von mir, die ich gerne habe, käme. Also jetzt nicht möglich. Jetzt müssen wir uns da irgendwie beschränken. Das war schon bei der Auswahl der Musik schwierig. Aber ich sage jetzt mal, als nächstes kommt Akkordeon und Cello von meinem Freund Klaus Peyer und seiner wunderbaren Cellistin
Asja Walczycz. Richtig ausgesprochen?
Ich glaube schon, ja.
Also, Sie hören Klaus Peyer und Asja Walczycz, Adieu, Musik vom Akkordeon und vom Cello auf Wunsch von Wolfram Berger. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Stäblein. Musik.